Deutschlandfunk, Information und Musik.
Russische Einsatzkräfte gingen gestern erneut nach Protesten gegen die Inhaftierung des Kreml-Gegners Nawalny mit Gewalt gegen regierungskritische Aktivisten vor. In St. Petersburg und in Wladiwostok gab es Festnahmen und Hausdurchsuchungen. Wie stark werden die Proteste zur Belastung für Russlands Präsident Putin? Mit der Frage begrüße ich am Telefon Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Kluge, wie schätzen Sie diese Proteste ein? Welches Potenzial haben die als Bedrohung für Wladimir Putin?
Ja, ich glaube, es ist natürlich sehr schwierig, da Prognosen abzugeben. Aber grundsätzlich scheint mir eher so zu sein, dass wir das Bedrohungspotenzial jetzt in Deutschland etwas überschätzen. Es gibt tatsächlich eine neue Zuspitzung. Es gibt nochmal einen neuen Umgang des Staates mit den Protesten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der staatliche Repressionsapparat eben in Russland sehr, sehr mächtig ist und sehr, sehr gewieft ist. Und auch wenn die Proteste jetzt für Russland zumindest, die im Januar sehr, sehr groß waren und auch gerade dafür, dass sie eben nicht genehmigt waren, sind sie eben noch verhältnismäßig klein. Und solange eine kritische Menge nicht erreicht ist, hat jeder Einzelne da eben auch noch viel zu verlieren, wenn er protestieren geht. Und deshalb denke ich, dass es erstmal auch in den nächsten Wochen wahrscheinlich ist, dass der Staat das erreichen wird, was er will, und erstmal diese Protestwelle wird beenden können.
Das scheint Nawalny bzw. sein Unterstützerteam ähnlich zu sehen. Das hatte ja angesichts der mehr als 10.000 Festnahmen in den vergangenen Tagen erklärt, dass die Bürger vorerst auf Proteste verzichten sollten. Und bleibt frei, hatte Nawalny bei Instagram mitteilen lassen. Ist das schon ein Eingeständnis der eigenen beschränkten Möglichkeiten?
Ich glaube, man wollte vermeiden, dass es jetzt eben durch eine Protestwelle, die einfach in erfolgreichen Repressionen endet, dass es dadurch eben zu so einer breiten Enttäuschung kommt. Es gab sowas auch früher schon mal in den letzten Jahren in Russland, dass wenn eben so ein Momentum sich dann in den Repressionen verliert, dass es eben erstmal sehr demoralisierend ist und dass es dann erstmal weniger weitere Proteste gibt. Das wollte man vermeiden. Es sind auch einfach noch unglaublich viele Unterstützer von Nawalny oder Menschen, die auf der Straße waren, in Haft. Das heißt, die Bewegung hat sich da auch so ein bisschen aufgerieben. Und das ist in meinen Augen der Hintergrund jetzt dieser Entscheidung, erstmal keine weiteren sehr großen Proteste anzusetzen. Man wird es dann im Frühjahr versuchen. Ein zweites Kalkül könnte auch noch sein, dass man dann eben versucht, noch stärker eben in den Wahlkampf der Duma-Wahl reinzukommen zeitlich. Die Duma-Wahl wird ja voraussichtlich im September stattfinden. Und da möchte man natürlich dieses zusätzliche Mobilisierungspotenzial nochmal dieser Wahl auch nutzen und dann vielleicht mit der aktuellen Momentum verbinden.
Protestwellen hatte die Regierung Putins ja auch zuvor schon zu überstehen. Denken wir an die Proteste aus den Jahren 2010 und 2011. Da war Putin allerdings auf den Sessel des Regierungschefs gewechselt. Nimmt man das zum Vergleich, Sie haben das selber gesagt, dann sind die Gegenmaßnahmen jetzt aber härter, das Vorgehen gegenüber Oppositionellen ist schärfer. Woran liegt das?
Ja, es ist heute tatsächlich eine ganz andere Situation als 2011, 2012. Damals waren natürlich zum einen die Proteste einfach genehmigt. Das heißt, es war sozusagen, die Menschen konnten relativ risikofrei auf die Straße gehen und demonstrieren. Es war damals auch so ein Moment, wo als erstes mal so ein bisschen auch ein gewisser Optimismus herrschte, dass eben das Regime vielleicht doch nicht so geschlossen ist, dass es vielleicht noch Möglichkeiten gibt, dass irgendwie die Gesellschaft in der Form aufwachen kann. Was dann letztlich natürlich auch damals letztlich durch Repressionen beendet wurde. Es gab dann ja auch lange Gerichtsverfahren gegen Einzelne, lange Gefängnisstrafen gegen Einzelne, die damals demonstriert haben. Aber jetzt heute ist die Situation anders, weil ich denke, dass das Regime Putin weiß, dass es seinen Zenit überschritten hat. Und spätestens seit dem Ende der eher Euphorie der Krim-Annexion es einfach immer schwieriger wird, eine genuine Unterstützung in der Bevölkerung zu halten. Das hat viel mit der wirtschaftlichen Situation zu tun. Das hat natürlich auch mit der Korruption zu tun. Es hat sehr viel zu tun mit der Rentenreform, die man vor 3 Jahren durchgeführt hat, was Putin sehr viel Punkte gekostet hat. Das heißt, es wird eigentlich Jahr für Jahr schwieriger. Und im Jahr 2011, 2012 war doch noch das Wirtschaftswachstum sehr groß, der Ölpreis war sehr hoch und da gab es irgendwie noch andere Vorstellungen darüber, wo in welche Richtung sich Russland entwickeln könnte.
Dass Putins Zenit überschritten sein könnte, das nehmen ja viele Beobachter an. Sie haben aber jetzt eben gesagt, das Regime weiß selbst, dass sein Zenit überschritten ist. Welche Belege haben Sie dafür?
Ich würde einfach die Reaktion jetzt auf diese Proteste als Beleg dafür nehmen. Ist es so, dass durch dieses extrem harte Durchgreifen natürlich nochmal ein gewisser Schaden an der, ja, an der Legitimität des Regimes angerichtet wird? Man lässt zu, dass Bilder entstehen, die für viele sicher abschreckend sind. Also das, also wo auch allein durch die Macht der Bilder schon eine sehr, sehr klare Einteilung vielleicht, wenn man so will, in Gut und Böse entsteht, wenn sie auf der einen Seite junge Studenten haben und auf der anderen Seite eben diese Hunderte von Sicherheitskräften, die in schwarzen Anzügen und schwarzen Helmen auf die einprügeln. Das ist sozusagen, das ist schon sehr wirkmächtig. Man hat dann im Nachgang versucht, das ein bisschen wieder auch zu relativieren und als ja angemessen darzustellen. Aber letztlich in dieser größeren Offenheit zeigt sich für mich, dass man eben diesen Teil der Bevölkerung oder dass man diese jungen Menschen zumindest zu einem gewissen Maß aufgegeben hat und dass man nicht mehr selbst damit rechnet, dass man die Nawalny mit seinen Videos erreicht, dass man die nochmal eben in sozusagen zurück einbinden kann, vielleicht in einen, ja, gesellschaftlichen Konsens, der das Regime unterstützt. Und darin zeigt sich für mich eben nämlich, also diese eigentliche Anerkenntnis der eigenen Schwäche, also der Attraktivität dieses, ja, Gesellschaftsmodells oder dieses Regimes.
Hat da der Blick nach Belarus auch eine Rolle gespielt, wo der Protest ja binnen sehr kurzer Zeit sehr massiv geworden ist?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Das hat auch eine Rolle gespielt. Das hat sicher nochmal Ängste geweckt. Das hat ja, denke ich, alle überrascht, in welcher Geschwindigkeit sich da die Protestwelle aufgebaut hat. Trotzdem denke ich auch, dass die Situation in Russland nochmal eine ganz andere ist. Einfach aufgrund des anderen Polizeiapparats, aufgrund der sehr, sehr großen Abhängigkeit eben von staatlichen Institutionen sehr vieler Menschen, also die eben dann Gefahr laufen, ihren Job zu verlieren, wenn sie auf die Straße gehen. Es ist, also da gibt es noch einfach, auch aufgrund noch einer größeren, doch noch bestehenden, genuinen Unterstützung für Putin, die es in Russland aktuell gibt, während in Belarus ja am Ende doch so aussah, dass eigentlich höchstens vielleicht vereinzelte Reste der Bevölkerung noch irgendetwas in Lukaschenko sehen. Das heißt, das ist tatsächlich in Russland noch eine sehr andere Situation. Aber für diese harte Reaktion des Kremls hat auch eben der Blick nach Belarus im Sommer eine Rolle gespielt.
Bundespräsident Steinmeier hat Russland scharf kritisiert, gestern in einem Interview mit der Rheinischen Post, und hat die sofortige Freilassung von Nawalny gefordert. Zugleich hat er aber auch gesagt, neben der Kritik an Russland müsse immer nach Anknüpfungspunkten gesucht werden. Kann so ein sowohl als auch überhaupt funktionieren?
Ich glaube schon, dass es funktionieren kann, aber die letzten Jahre haben gezeigt, dass es schwierig ist. Also ich habe, also diese Appelle sind sicherlich wichtig, aber ich habe gleichzeitig auch mal Schwierigkeiten, das zu verstehen, weil die EU eben seit Jahren genau das tut, immer wieder Anläufe zu unternehmen, Möglichkeiten für Kooperation zu finden und eben sehr viel dafür tut, dass der Gesprächsfaden nicht reißt. Und das wird in meinen Augen bei uns manchmal ein bisschen zu wenig gesehen. Ich denke, es gab einfach in den letzten Jahren unzählige Initiativen und Vorstöße, um den Gesprächsfaden aufrechtzuerhalten. Aber es ist eben sehr, sehr häufig das passiert, was wir jetzt am Freitag gesehen haben, nämlich dass eben von der russischen Seite da recht wenig Interesse dran ist. Und das ist momentan in meinen Augen das größte Hindernis für Dialog mit Russland, dass sehr, sehr oft das passiert, was wir jetzt am Freitag gesehen haben.
Wenn man das Verhältnis EU und Russland oder auch Deutschland-Russland über zwei Dekaden hinweg betrachtet, vor 20 Jahren ist Putin ja zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt worden, dann ist das ein steter Weg der Entfremdung. Ich weiß nicht, ob man es kurz beantworten kann, aber trotzdem die Frage, hätte es da Abbiegepunkte gegeben, an denen man das hätte anders gestalten können?
Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Aber grundsätzlich sehe ich schon ein fundamentales Problem, dass das nicht in einem Missverständnis zum Beispiel liegt. Ich denke, dieses fundamentale Problem geht letztlich auf das politische System in Russland zurück und auch der Wertebasis sozusagen unseres politischen Systems und der EU. Und das ist einfach nicht kompatibel. Und je stärker Russland sich eben eine autoritäre Richtung entwickelt, umso größer werden da auch die Widersprüche. Und Russland sieht es ja selbst als Einmischung in innere Angelegenheiten, wenn jetzt beispielsweise die EU die Inhaftierung Nawalnys kritisiert. Das wird praktisch auch als Affront wahrgenommen. Gleichzeitig kann die EU gar nicht anders, als das zu kritisieren, wenn sie sich selber treu bleiben will. Das heißt, da haben wir eben so ein fundamentales Problem in den Beziehungen, dass man auch durch ein anderes, durch eine andere Form von Dialog oder durch, indem man nicht sanktioniert hätte oder so, hätte man das nicht verhindern können.
Janis Kluge war das, der Osteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ich danke Ihnen, schönen Sonntag.
Vielen Dank.